grüße euch an diesem Morgen. Schön, dass wir zusammenkommen dürfen. Ich grüße euch auch aus der Gemeinde Münster, auch wenn ich das sonst immer nicht so gerne mache, weil man dann Grüße aufgetragen bekommt, die mitzunehmen. Und manche Gemeinden sind das gar nicht gewohnt, einander zu grüßen. Dabei ist das so ein biblisches Gebot, einander zu grüßen. Jetzt sind wir hier und wir sind in der Zeit zwischen Ostern und Himmelfahrt. Wenn ich zu einem Predigtdienst eingeladen werde, überlege ich mir ja auch, was könnte dran sein? Und dann bete ich und dann liegt das Kirchenjahr nah. Denn ich weiß ja nicht, was euch als Gemeinde beschäftigt. Und das Kirchenjahr versucht ja, uns quasi mitzunehmen auf den Weg des Heils. Wir wollen versuchen, innerlich nachzuvollziehen, was geschehen ist. Die katholische Kirche und die orthodoxen Kirchen des Ostens, die machen das natürlich ganz, ganz kunstvoll. Sie verstehen auch ihre Gottesdienste als ja fast schon Theaterstücke, in denen die Heilsgeschichte in jedem Gottesdienst nachgespielt wird. Und der Priester natürlich spielt die Hauptrolle. Jetzt sind wir hier als Gemeinde, wie ich vermute, mit Absicht nicht katholisch oder nicht orthodox. Und wir haben uns auch Gedanken drüber gemacht. Für uns besteht also die Herausforderung, wie können wir das Kirchenjahr, die Abfolge der Feste wahrnehmen, uns dort das Herz erwärmen lassen, uns inspirieren lassen, uns mitnehmen lassen, anstecken lassen. Wir haben ja schon ganz schön oft Weihnachten gefeiert. Wenn ich euch so ansehe, denke ich, ach ja, so manche Weihnachten haben wir schon gefeiert, so manche Osterfeste, Pfingstfeste und so weiter. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, mir persönlich gelingt das mal besser und mal schlechter, mich auf das jeweilige Fest einzulassen. Also meistens schlechter, wenn ich ehrlich bin. Ostern, wie oft sage ich mir, also dieses Jahr die Passionszeit vor Ostern, wenn andere Christen fasten oder ihr auch, das möchte ich mal richtig mitmachen. Oder nach Weihnachten denke ich ganz oft, ach, jetzt ist die Adventszeit schon wieder an mir vorbeigerauscht. Und jedes Mal denke ich, ach, hätte ich doch. Kennt ihr das auch oder bin ich da alleine? Jedes Mal denke ich, ach, und dann fällt mir wieder ein, hätte Fahrradkette. Hätte ist Konjunktiv. Und wir lernen, der Konjunktiv ist ein Feind des Lebens. Wenn ich doch mehr Bibel lesen würde, wenn ich doch treuer im Gebet wäre, wenn ich doch, der Konjunktiv ist ein Feind des Lebens. Denn aus dem Konjunktiv spricht das Gesetz. Wenn ich doch frommer wäre, dann. Ja, es ist aber, wie es ist. Deswegen, es spielt keine Rolle, wie wir Ostern verbracht haben. Es spielt auch keine Rolle, wie wir im letzten Jahr Weihnachten gefeiert haben. Es spielt noch nicht mal eine Rolle, was heute Morgen war. Sondern wir sind aufgefordert, Jesus jetzt nachzufolgen. Auch nicht morgen. Auch nicht vor 2 Minuten, sondern jetzt. Christus ist gegenwärtig und er möchte jetzt unser Leben. Er will uns jetzt segnen, er will uns jetzt begegnen. Egal, was vorher war, jetzt gilt es. Heute, wenn ihr seine Stimme höret, so verschließt eure Herzen nicht, heißt es in der Heiligen Schrift. Und heute wollen wir nachdenken über eine Begebenheit nach Ostern und eben vor der Himmelfahrt Christi. Und ich finde es so schön, Jörg, dass du das eben vorgelesen hast. So steht das, was unser Herr uns verkündigen will, schon im Raum. Wir kennen jetzt diese Begebenheit. Es handelt sich eben nicht um die Emmaus-Jünger, um diese Jahreszeit häufig gepredigt wird, sondern so eine ganz spezielle Begegnung des Auferstandenen mit seinen Jüngern an einem See im Norden des Landes. In der Judäa von Süden aus, dann Samaria, Galiläa und oben im Norden in Galiläa, wo Jesus und seine Jünger auch herstammen, dort findet das statt. Wenn ihr mich jetzt fragt, wie ist das denn eigentlich nach der Auferstehung Jesu? Wo begegnet er denn wem? Den Frauen erscheinen die Engel am Grab und dann erzählen sie den Jüngern das, was sie erlebt haben. Die Jünger kommen zum Grab. Auf dem Rückweg ist Petrus da, der hat eine Jesusbegegnung. Dann sind die Emmaus-Jünger, dann ist das in Galiläa. Wenn ihr mich fragt, sag mal, wie ist denn die Reihenfolge? Wie erklärst du dir das? Ich habe mir angewöhnt zu sagen, der Herr weiß es. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt Fragen, da muss man eine besondere Berufung haben, eine besondere Erlaubnis vom auferstandenen Herrn haben, um darüber nachzudenken. Denn es kostet so viel Zeit, die man in gute andere Dinge investieren könnte. Ich persönlich habe, glaube ich, keine Berufung, die genaue Reihenfolge der Auferstehungserscheinungen des Herrn zu erforschen. Manchmal will der Herr vielleicht auch gar nicht, dass wir uns mit so Dingen beschäftigen. Aber ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, als Jörg den heiligen Text unseres Herrn vorgelesen hat. Das ist eine ganz interessante, ungewöhnliche, herausfordernde Begegnung. So etwas finden wir nicht oft in der Heiligen Schrift. Und mir ist es eines Tages mal aufgefallen, als ich über diesen Text nachdachte, was das Ungewöhnliche ist. Ihr wart ja auch dabei, eben als der Text gelesen wurde. Was fällt euch auf an diesem Text? Am liebsten würde ich mit euch jetzt unterhalten und fragen, was ist das Spannende an dem Text? Wie viele Wunder tauchen denn in den Text auf? Das finde ich wichtig, ne? Ist das ein Wunder? Okay, je nach Deutung, ne? Ganz genau. Wie viel Lehre bringt Jesus dort? Wie oft taucht der Begriff Gott auf? Oder Mose und die Propheten? Die Pharisäer oder die Schriftgelehrten? Die Zeloten, Sadduzäer oder ähnliches? Wenn wir uns den Text ansehen, fällt auf, da tauchen gar keine typisch geistlichen Aussagen auf. Wenn wir das zusammenfassen, da sind Jünger, die wollen fischen, die fangen nichts, dann sehen sie einen Fremden am Ufer, der gibt ihnen einen Tipp, den befolgen sie, es klappt. Die Jünger erkennen Jesus, Petrus freut sich so, dass er ins Wasser springt, Jesus hat schon Frühstück gemacht, sie bringen zögernd die Fische, er bringt das Frühstück. Schicht. Was ist das für ein ungewöhnlicher Text? Jesus erklärt nicht, er lehrt nicht, Mose und die Propheten tauchen nicht auf, der Vater im Himmel nicht, das Reich Gottes nicht. Scheinbar eine rein weltlich immanente Geschichte. Diese Begebenheit ist eigentlich nur für die Jünger Jesu damals und für uns heute wichtig, weil wir Jesus schon kennengelernt haben, weil wir in der Lage sind, diese Dinge geistlich zu sehen, zu deuten. Uns bringt das einen Geschmack auf die Zunge, wenn wir diese Texte hören. Wir wissen nämlich, dass Jesus nicht nur das Wort Gottes hat und es lehrt, sondern wir wissen, dass Jesus in Person Wort Gottes ist. Jesus ist das Wort Gottes. Er hat es nicht nur, sondern er ist es. In jeder Lage ist der Wort Gottes, in jeder Situation, zu jeder Zeit, an jedem Ort. Und deswegen achten wir darauf, was Jesus tut. Und alles ist uns wichtig, was er unterlässt. Und wir machen uns unsere Gedanken. Egal, was Jesus tut in der Heiligen Schrift, ist für uns Ausdruck seines Wortgottesseins. Und wir denken darüber nach, auch wenn wir heute Morgen natürlich vorsichtiger sein wollen in unserer Auslegung, als wenn Jesus direkt reden würde und erklären würde, was er sagt. Achten wir auf das, was wir hören. Danach, Vers 1, offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Und jetzt geht's los. Also das heißt, die ganze Begegnung, die jetzt folgt, ist eine Enthüllung der Wirklichkeit des auferstandenen Christus. Alles, was jetzt kommt. Also nicht nur, was Jesus sagt, ist Offenbarung, sondern alles, was jetzt kommt, ist Offenbarung, Enthüllung, auf Griechisch Apokalypse. Das wisst ihr, ne? Apokalyptein heißt enthüllen. Eigentlich, wir haben hier eine kleine Jesus-Apokalypse. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger. Sieben Jünger finden wir. Die sind nicht mehr in Jerusalem. Die sind jetzt von Jerusalem nach Norden, nach Galiläa gewandert, nach der Auferstehung Jesu. Wir haben Petrus, dann der häufig so unglücklich benannte ungläubige Thomas, dann die von Jesus einmal neckisch Donnersöhne genannten Söhne des Zebedäus, Johannes und Jakobus, dann ein Nathanael aus dem Kana, in dem Jesus sein erstes Wunder getan hat, sowie zwei weitere Jünger. Das sind also nicht genau die Jünger, die 12 Jünger. Wir lesen ja häufig Jünger und denken an die 12. Es sind Jünger aus dem Kreis der Apostel, des inneren Kaders, aber auch weitere. Juden nennen solche Schüler Talmudim. Jesus sammelt Talmudim um sich. Und diese Jünger sind hier. 7 Jünger sind dort. Und jetzt könnte man schon anfangen. Warum sind das 7 Jünger? 7 ist eine wichtige Zahl. Ist die Zahl heilig? Nein, also ich persönlich wüsste nicht, warum eine Zahl heilig ist. Aber es sind 7 Jünger. Und es gibt Geschwister, die sagen, dass diese 7 Zahl für die 7 Gemeinden der Johannes-Offenbarung stehen. Und damit für die ganze weltweite Christenheit. Ist ein bisschen hart, oder? Ist ein bisschen weit ausgelegt, finde ich. Ich persönlich glaube, das werde ich an anderer Stelle nochmal sagen, ich glaube, der Text berichtet uns in der Regie des Heiligen Geistes von 7 Jüngern aus dem einfachen Grund, weil es 7 waren. Und die Zahl 7 löst bei uns manche Dinge aus, aber wir müssen auf dem Teppich bleiben. Diese 7 sind in Galiläa. Sie sind dort, weil die Engel am Grab auch den Hinweis gaben, dass Jesus sich in Galiläa zeigen wird. Und sie sind jetzt also in Galiläa, halten sich dort auf. Der Text aber geht ganz nüchtern weiter. Wir folgen den Worten des Heiligen Geistes. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm: Ja, machen wir mit. Also sie wollen mit dir gehen. Sie gingen hinaus, stiegen in das Boot und in dieser Nacht fingen sie nichts. Einfach nichts. Petrus entscheidet sich, fischen zu gehen. Ein Fischer geht fischen. Das ist nun nicht allzu spannend. Das passt schon. Aber erinnern wir uns nicht, dass Petrus eigentlich mit allen anderen Jüngern einen Auftrag bekommen hat, der nicht direkt hieß: Geh Fische fangen? Alle Jünger hatten den Auftrag bekommen, das lesen wir direkt ein Kapitel vorher, in Vers 21, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Verstand Petrus so den Sendungsbefehl Jesu? Er war doch wie die anderen auch Zeuge des Auferstandenen. Er ist berufen zu predigen, zu evangelisieren, Wundertaten zu vollbringen im Namen Jesu, die Auferstehung Jesu von den Toten zu bezeugen. Sag mal, gibt's da nichts Sinnvolleres, als die Nächte plötzlich auf dem Schiff, auf dem Boot zu verbringen und rumzufischen? Oder ist das zu hart von mir formuliert? Wollte er einfach nur mal ein bisschen zwischendurch zum Zeitvertreib aufs Wasser raus? Naja, aber sie verbringen kostbare Zeit auf dem Wasser, statt den Menschen das Evangelium zu bringen, die gute Nachricht, dass Gott dich liebt. Sie fangen nichts. Die Netze bleiben leer. Und die ganze Situation erinnert uns an Lukas 5. Dort beschreibt der Evangelist Lukas, wie Petrus, Johannes und Jakobus das erste Mal begegnen und da bleiben ihre Netze auch leer. Das steht in unserem Text nicht drin, aber wir kennen doch die Heilige Schrift und vielleicht klingelt das in unserem Kopf. Wir denken, ach, das hatten wir doch schon mal. Und die Jünger dachten das vielleicht auch. Jesus sagt ihnen dann, dass sie trotz Tageszeit, trotz Tageslicht losfahren sollen und noch einmal losfischen sollen. Und sie fahren eine große Meeresernte ein, so groß, dass die Netze begannen zu reißen. Beide Male fahren die Jünger aus und fangen nichts. Sie haben einfach keinen Erfolg. Das erste Mal kennen sie Jesus nicht, das andere Mal ist ihnen Jesus vertraut. Sie kennen seine Lehre, seine Taten, seine Vollmacht, seinen Auftrag, Sie fahren im eigenen Auftrag hinaus und fangen nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Das ist doch besonders bei den Emmaus-Jüngern auch. Die erkannten Jesus nicht. Und als sie ihn erkannten, verschwindet er. Der Leib des Auferstandenen muss in irgendeiner Form anders gewesen sein, verwandelt. Sie erkennen ihn nicht. Oder er sah aus wie immer. Und bei dem Text von den Emmaus-Jüngern erfahren wir, und ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkennen. Und warum erkennen die Emmaus-Jünger Jesus dann? Weil Jesus ihnen die Augen öffnet. Und auch hier, sie erkennen ihn nicht. Wenn ein Mensch Christus erkennt, dann liegt das nicht am Menschen, sondern an Christus, am lebendigen Gott. Christus ist niemals das Objekt unserer Erkenntnis, sodass wir sagen könnten, ich, schlauer Junge, hab dich mit meinen gedanklichen Mitteln in die Enge getrieben. Hab ich dich. Sondern jeder Mensch, der an Christus zum Glauben kommt, erfährt, dass ihm die Augen geöffnet wurden. Hier aber war das noch nicht der Fall. Sie wussten nicht, dass es Jesus war, spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Was ist das für eine putzige Frage, mitten im Evangelium? Na, Kinders, habt ihr nichts zu beißen? Was ist los? Wir wissen ja nicht, mit welcher Betonung Jesus das gesprochen hat. Nüchtern, freundlich, vielleicht wollte er sie auch ärgern. Na, nichts zu beißen? War wohl nichts. Wir wissen es nicht. Habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Auch diese Antwort, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus, konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Jesus wartet am Ufer, die Jünger sind müde, haben sich müde gearbeitet. Ob das jetzt sinnvolle oder unnötige Arbeit war, wollen wir nicht beurteilen. Aber sie war eins, fruchtlos. Sie brachte nichts ein, kommt nichts bei rum. Die Jünger sind müde, enttäuscht, da wartet Jesus auf sie. Wollen wir nicht überinterpretieren. Aber die Jünger sind müde und hatten keinen Erfolg. Und Jesus wartet auf sie. Das rührt mich. Wenn wir mit leeren Händen kommen, müde, abgearbeitet, die haben ihr Bestes gegeben, so wie wir auch. Und es kommt manchmal nichts bei rum. Wirklich nichts. Jesus wartet auf uns. Er ist dort. Wenn wir mit leeren Händen kommen, wartet der Herr am Ufer. Wenn wir vom Fischfang kommen und nichts gefangen haben, wartet Jesus auf uns und sagt, na Kinder, nichts zu beißen, war nichts? Kindlein, seid ihr enttäuscht? Also wenn wir enttäuscht sind von dem, was nichts gebracht hat, das mögen Veranstaltungen sein, das mag ein Dienst gewesen sein, den du geleistet hast. Du hast einem Menschen eine Tat der Liebe geschenkt und es kommt scheinbar nichts bei rum. Wurde es vielleicht noch missachtet, ignoriert. Du kommst am Morgen müde von deinen Taten deiner Liebe zurück. Jesus steht dort und wartet und will dich trösten und sagt, na, war nix? Komm, setz dich mal. Jesus wartet auf uns, Jesus hilft. Und in diesem konkreten Fall erinnert sein Rat an die erste Begegnung. Werft die Netze mal auf der anderen Seite aus. Macht's doch mal anders. Mach es doch anders. Probier's mal anders. Ja, aber das kann doch nicht klappen. Zur Tageszeit fischen, so ein Unsinn. Ja, ich weiß, ist auch Quatsch, aber probier's doch. Warum sollen wir Dinge anders tun? Weil es manchmal hilfreich ist. Denn unsere Methoden, die wir anwenden, fangen ja in Anführungszeichen sowieso keine Menschen, sondern der Herr fängt Menschen. Unsere Methoden, ob wir Dinge so formulieren oder so formulieren, das kann mal richtig sein und in einer ähnlichen Situation total falsch. Jesus sagt, wirf doch den Mitzimmer auf der anderen Seite aus. Mach's doch mal auf diese Art und Weise. Er macht uns Mut. Und in dem Fall, sie haben Erfolg. Die Netze beginnen nicht zu reißen, aber die Menge der Fische übersteigt fast ihre Kräfte. In dem Moment, als plötzlich sie so einen Erfolg haben, spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr, das ist der Herr. In dem Moment fällt bei ihm der Groschen, so richtig klong. In dem Moment merkt er, es ist der Herr. Er sagt auch nicht, guck mal, da ist Jesus. Oh, das ist der Meister. Er sagt auch nicht, guck mal, das ist der Rabbi. Er sagt, Kyrios, es ist der Herr. Es ist der Herr. Und mit diesem Würdetitel bezeichneten in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes die Autoren immer den Namen Gottes, die heiligen vier Buchstaben, JHWH. Immer wenn der auftaucht, übersetzt die griechische Übersetzung des Alten Testamentes immer diese Buchstaben mit Kyrios, da ist der Herr. Und das ist genau das Wort, das auch der ungläubige Thomas spricht, als Jesus ihm erscheint. Da sagt er, mein Kyrios und mein Gott, mein Herr und mein Gott. Der Johannes versteht schnell, aber Petrus ist schneller am Wasser. Vielleicht ist er auch schneller am Wasser, als er versteht, aber das macht ihn so liebenswürdig. Johannes sagt, das ist der Herr, platsch, da ist Petrus schon im Wasser. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt und er warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und sie zogen das Netz mit den Fischen. Petrus stürzt sich ins Wasser. Zuerst aber gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt. Wenn die biblischen Texte von nackt reden, meinen sie nie nackig, sondern das heißt, man hat das Obergewand abgelegt, man hatte dann einen geflochtenen Schurz, das sogenannte Untergewand an, und insofern wollte er vermutlich nicht nackt, also unschicklich gekleidet, dem Herrn begegnen. Das heißt, bevor er ins Wasser steigt, gürtet er sich noch das Obergewand um, macht einen Knoten rein, damit er dann dem Herrn anständig begegnen kann. Er steigt über Bord. 200 Ellen, das sind höchstens 100 Meter. Vermutlich musste er nicht mal schwimmen, sondern konnte warten. Einfach warten. Ich frage mich, hätte er nicht warten können? Die 100 Meter, da macht nun auch nichts. Aber die Liebe, die drängt ihn. Der ist so impulsiv, der will ins Wasser, der will zu Jesus. Ihn hält das nicht zurück. Und wisst ihr, wenn jemand zu Jesus will, dann sollten wir ihn nicht aufhalten. Wenn ein Mensch zu Jesus will und wenn ein Mensch Jesus nachfolgen will und seine Nachfolge Ausdruck verleihen will, dann sollten wir als reifere, als ältere, vielleicht erfahrene Geschwister ihn auch nicht zurückhalten. Wer sind wir denn, dass wir Leute davon abhalten wollen und sagen, du, das hat gleich auch noch Zeit. Bleib mal schön im Boot. Die 100 Meter, die hältst du auch noch aus. Wer zu Jesus will, den sollten wir nicht aufhalten. Wir dürfen ihn korrigieren, wir dürfen ihm helfen. Aber lass doch die Leidenschaft derjenigen, die zu Jesus wollen, lodern und brennen. Wir dürfen begleiten. Aber wer zu Jesus will, den sollen wir laufen lassen. Wie schön ist das, wenn Menschen einfach nur Jesus nachfolgen wollen. Lass ihn nur, er will nur zu Jesus. Wisst ihr noch, was Petrus nach der ersten Begegnung Jesus antwortet? Nachdem er dieses Wunder gesehen hat von diesen wahnsinnig vielen Fischen? Dort sagt er nicht, Halleluja, gelobt sei Gott. Sondern er sagt, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Geh weg von mir. Das heißt, die Offenbarung der Macht Gottes führt bei Petrus dazu, dass er die eigene Sünde erkennt. Und das kennen wir auch. Christuserkenntnis heißt Sündenerkenntnis. Je mehr ich Christus erkenne, desto mehr werde ich geführt, dass ich erkenne, wie bitter nötig ich ihn habe. Christuserkenntnis ist Erkenntnis der eigenen Sünde. Petrus sagt, Oh, geh weg von mir, ey, wir passen nicht zusammen. Du bist so gut und ich bin so eine Null, so eine Niete. Das passt nicht. Und das stimmt, Petrus und wir alle sind sündige Menschen. Aber Petrus durfte erfahren, dass Jesus ja gekommen ist, die Sünder selig zu machen. Die Sünder selig zu machen. Wir durften erfahren, dass Jesus gekommen ist, uns selig zu machen. Und die Frage ist immer wieder, auch in diesem Gottesdienst heute Morgen, hast du erfahren, dass Jesus gekommen ist, um dich selig zu machen, um dir deine Schuld zu vergeben, um dich zu trösten, um bei dir zu sein? Hast du das erfahren, dass Jesus gekommen ist für dich, um alle Schuld dir zu vergeben, um dir auf eine Art und Weise nahe zu sein, dass deine Familie, deine Freunde durch dich gesegnet sind? Er will nichts Böses. Er will nur Gutes für dich und für die Menschen, die du liebst. Ich habe heute extra Zeit mitgebracht nach dem Gottesdienst. Wer sich mit mir unterhalten möchte und sagen möchte, ich habe das so oft gehört, aber heute möchte ich mein Leben Jesus Christus anvertrauen, der kommt bitte zu mir. Ich habe heute extra Zeit mitgebracht. Und nun zieht es diesen Petrus zu Jesus. Die Güte und die Heiligkeit Jesu stößt ihn nicht mehr ab. Bei der ersten Begegnung, oh nee, das klappt nicht. Ich bin nicht rein genug für dich. Jetzt hat er Erfahrung mit Jesus gemacht und Jesus offenbart sich und oh, ihn hält nichts mehr. Er will zu Jesus, genau das Gegenteil. Und als sie nun an Land stiegen, die Situation ist so, Petrus im Wasser, die anderen Jünger sind im Boot. Die ziehen das Netz und springen nicht ins Wasser. Die Fische sind im Netz, Jesus am Ufer. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische drauf und Brot. Ich persönlich finde, diese Begebenheit wimmelt überall von Anspielungen und Erinnerungen. Sie steigen an Land, da gibt es schon Brot und Fische. Jünger haben Fische auch noch an Bord. Aber Jesus hat den Tisch schon bereitet. Guck mal, Jesus hat den Tisch schon bereitet. Fische und Brot. Brot und Fische, da war doch was, ne? Na klar, das war ein typisches Frühstück von Fischern. Brot hatte man dabei, Fisch hat man gefangen und gebraten. Jesus steht da und brät Fische. Das habe ich noch nie gesehen auf irgendeiner kunstgeschichtlichen Darstellung. Jesus da mit einem Spieß voll knuspriger, brutzelnder, oben braun sich krümmender Fische, die duften. Jesus brät Fische. Und wir erinnern uns, ja, Jesus hat mit Fischen und Brot die Menge der 5000 versorgt. Und jetzt wieder, Jesus sorgt für die Seinen. Jesus sorgt für die Menschen, die ihm vertrauen. Wollen wir nicht heute Morgen versuchen, diesen Gedanken auch neu in unseren Kopf zu lassen? Ja, ich habe Schwierigkeiten, aber ich will darauf vertrauen, dass Jesus mich versorgt. Jesus versorgt die Seinen. Darauf will ich vertrauen. Petrus sieht das Kohlenfeuer und denkt vielleicht an ein anderes Kohlenfeuer. Nämlich das Kohlenfeuer vor dem Tor des hohenpriesterlichen Palastes. An diesem Feuer dort verleugnete Petrus, wie von Jesus angekündigt, dreimal, dass er Jesus überhaupt nur kennt oder sein Jünger ist. Petrus und das Kohlenfeuer. Vielleicht denkt Petrus auch, oh, Jesus am Kohlenfeuer. Ich denke, wir müssen noch mal reden. Und darüber könnte man nächsten Sonntag predigen. Das ist nämlich gleich, so geht's weiter. Johannes 21, die Begegnung zwischen Jesus, die sich hier vielleicht schon anbahnt. Fische, Brot und das Kohlenfeuer, spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. 153 Fische sind da. Ach, und was hat man da nicht sich schon Gedanken drüber gemacht? Die frühe Kirche, die Kirchenväter und später viele andere inspirierte diese Zahl. Warum gerade 153? Der Kirchenvater Ambrosius hat dann behauptet, in der Antike habe man genau 153 Arten von Fischen gekannt. Er sagt aber nicht, woher er das denn weiß, dass die Leute vor ihm das so gesehen haben. Und er deutet das dann folgendermaßen. Er sagt, die Jünger bringen symbolisch eine reiche Missionsernte, nämlich für jeden Fisch eins der damals bekannten Völker. Also die Gesamtheit der menschlichen Völker wird von Petrus, da deutet sich dann der Papstgedanke an, sozusagen in die Kirche geholt. So, das ist eine katalysierende Auslegung und ich befürchte, dass sie schießt weit über das Ziel hinaus. Mit Dr. Luther will ich mich einfach an die Worte der Heiligen Schrift halten. Wenn dort von 153 Fischen die Rede ist, gönne ich mir die Einfältigkeit zu glauben, dass es 153 waren. Dennoch wird jeder, der über das Fischen nachdenkt, auch über diese Worte Jesu nachdenken. Folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und wenn ihr diesem Jesus gefolgt seid und ihr fischt jetzt wieder als Fischer, ihr glaubt doch nicht, dass ihr da Netz rauszieht und dann nicht in dem Moment darüber nachdenken müsst, dass Jesus gesagt hat, ich will euch zu Menschenfischern machen. Stellt euch vor, ihr seid Winzer. Ihr habt hier einen Coeswelder Weinberg und da wird die Coeswelder blaue Donnertraube gezüchtet oder sowas. Ihr glaubt doch nicht, dass ihr als Winzer in Coesfeld arbeiten könnt und nicht beim Beschneiden der Trauben an das Wort Jesu denkt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Das gehört doch zusammen. Und wenn die Jünger als Fischer trotz Misserfolg auf Anweisung Jesu plötzlich eine große Ladung Fische einholen, da müssten sie doch an die Worte Jesu von Menschenfischen denken. Als wir auf ihn hörten, denken sie, brachten wir viel Frucht. Und dann grübeln sie vielleicht, ach, als wir auf eigene Faust losgezogen sind, nichts. Und jetzt auf das Wort Jesu hin viel Frucht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Jesus lädt ein, Jesus bittet zu Tisch, er hat Frühstück fertig. Die Jünger haben gearbeitet, sind müde, enttäuscht, der Herr wartet auf sie. Na, Kinderchen, Hunger? Habt ihr Mangel? Und Jesus sorgt für sie. Jesus ist Herr des Mahles. Und das finde ich auch so unschön an dem Tischgebet, das ihr vielleicht kennt. Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Das finde ich unschön. Ich will nicht sagen, dass man das nicht beten darf, aber Jesus ist doch nicht Gast an unserem Tisch. Er ist in keiner Mahlzeit Gast. Er ist in jeder Mahlzeit der Herr, denn er ist der Herr der Gaben. Und auch hier, ihr feiert heute das Herrenmahl, das ist doch nicht Jesus zu Gast, sondern er ist der Herr des Mahls. Dieses Mahl heißt nach reformierter Tradition Herrenmahl, auch wenn Damen teilnehmen. Es ist nämlich nicht das Mahl für Herren oder für Damen, sondern das Mahl des Herrn. Ich weiß nicht, nach welcher Tradition ihr es nennt, ob ihr einfach Abendmahl sagt, aber es ist in der reformierten Tradition das Herrenmahl. Das drückt aus, der Herr, Jesus, der Kyrios, lädt ein. Er ist da, um uns zu dienen. Jesus lädt ein. Jesus lädt ein, sich niederzulassen. Und wir denken vielleicht an Martha und Maria, wo es auch heißt, mach keinen Stress, hier setz dich mal. Jesus sagt, kommt, es ist alles bereit. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl, der auf ihm vertraut. Jesus lädt ein, sich zu setzen. Und wer sich nicht setzen will, der muss aus eigener Kraft weiterarbeiten. Jesus ist der Herr seiner Ernte, der Herr seiner Jünger. Er dient in erster Linie uns und nicht wir ihm. Jesus dient uns und nicht wir ihm. Jesus macht uns ein Geschenk, indem er uns einlädt, ihm zu folgen. Nicht andersrum. Nicht wir machen großzügig Jesus ein Geschenk, indem wir sagen, du Jesus, weißt du was, ich dachte, du freust dich, wenn ich dir mal nachfolge. Und weißt was, heute ist es soweit. Ich will dich mal glücklich sehen, mein Lieber. Ich folge dir nach. Und Jesus sagt, oh, super, wie schön, aber, sondern es ist genau andersrum. Jesus macht uns glücklich, indem er uns einlädt, ihm zu folgen. Jesus ist immer schon da, wo wir hinkommen. Er ist da, hat die Mahlzeit fertig, wird uns stärken, uns Richtung geben, wie dem stürmischen Petrus. Wir sind am Ende dieser Begebenheit angekommen. So viele Anspielungen. Theoretisch könntet ihr das zu Hause nochmal durchgehen, wo ihr Anspielungen seht. Zum Schluss aber, niemand unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen, wer bist du, denn sie wussten, dass es der Herr war. Was gibt das für eine seltsame Spannung über dem Text? Die ganze Zeit sind sie zusammen und keiner wagt zu fragen. Da muss man doch sagen, das kann doch nicht sein. Aber Jesus ist eben der Herr. Es war ihnen klar, dass vor Jesus eine letzte Scheu bleibt, eine letzte Distanz. Jesus, der auferstandene Herr, ist eben nicht der kumpelhafte Siegertyp aus amerikanischen Filmen, aus Actionfilmen, wo dann der Held zum Schluss des Filmes dasteht mit 3-Tage-Bart, dem man dann nach spektakulär geglückter Rettungsmission auf die muskulöse Schulter klopft. Und der Film endet mit einem Blick auf das Meer und Männer lachen tief und glücklich befreit. Ha, ha, ha. Jesus ist kein Kumpel. Jesus ist nicht der Held. Jesus ist nicht Superman. Jesus ist eben nicht mehr von dieser Welt. Er ist die Vollendung des Reiches Gottes, die auf diese Welt gekommen ist. In Jesus zeigt sich Ewigkeit in der Zeit. Er ist der Auferstandene von den Toten. Jesus ist das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, das sich hier gezeigt hat. Das ist so wunderbar. Jesus ist der Herr. Amen.